Hallo und herzlich willkommen zu Upload Unplugged, deinem Schulpodcast der Multimedia Berufsschule. Mein Name ist Gina Kruse, ich bin die Schulsozialarbeiterin an dieser Schule.
Und ich bin Karim und ich bin aktuell der Lernendenvertreter. Und wir haben heute ein ganz spannendes Thema, wie immer. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Schulabsentismus und stellen uns da mal so ein paar Fragen. Ich werde mich mal ein bisschen in dieses Thema einweihen lassen. Und wir haben ein paar Fakten mit dabei und ich würde sagen, lasst uns gemeinsam auf das Thema Schulabsentismus schauen.
Schön, dass wir hier wieder zusammensitzen.
Ja.
Ich freue mich jedes Mal, wenn wir uns treffen und hier in unserem kleinen Bunker im Keller hocken.
Also das würde ich jetzt hier nicht zu sehr sagen.
In unserem gemütlichen kleinen Raum im Untergeschoss der Multimedia-Schule.
Genau, wir freuen uns.
Ja, ich freue mich super, dass ich dich wieder sehe und wir heute ein ganz spannendes Thema haben, Schulabsentismus, und wir uns da mal so ein bisschen drüber unterhalten, warum bleibt man eigentlich der Schule fern, was gibt es da so für Gründe, hast du das auch schon mal gemacht? Aber wie immer, bevor wir überhaupt ins Thema einsteigen.
Ja, diesmal kein Zitat, sondern der Song der Woche.
Richtig.
Gina.
Soll ich anfangen?
Du bitte. Ich möchte gerne wissen, welcher Song hat dich aktuell am meisten bewegt, beziehungsweise warum ist es vielleicht der Song der Woche dieses Mal?
Das ist ja immer schwierig, dass du mich immer fragst, warum der mich bewegt oder warum ich den auswähle. Ich bin da ja nicht immer ganz so interpretativ unterwegs. Ich habe mitgebracht von Kraftklub, Blaues Licht.
Aha.
Ja, manchmal habe ich nämlich auch so eine kleine Indie-Phase, dann gerne auf Deutsch und ich mag die Texte sehr, in diesem Fall jetzt zum Beispiel auch. Ich mag das einfach, das ist so ein Gefühl von Verliebtheit, von gute Laune. Ich höre das ja immer ganz laut dann irgendwie im Auto.
Voll.
Und ja, den Song habe ich heute mitgebracht.
Ich kenne den Song jetzt nicht, aber magst du mal erklären, worum dieser Song geht oder… So ganz grob. 2, 3 Worte.
Ja, ich will. Das Problem ist ja immer, ich bin manchmal so ein bisschen. Ich will ja jetzt keinem hier auf den Schlips treten und dann hat der Interpret da vielleicht was ganz anderes mit gemeint. Aber blaues Licht. Woher kennen wir das blaue Licht?
Ich habe da so 2, 3 Ideen.
Ja, genau. Mhm. Es geht um Polizei und ein bisschen um so, ja, so eine rebellische Art. Und eigentlich sitzt der Sänger. So stelle ich es mir zumindest vor, wenn ich das Lied höre, da mit einer Frau an seiner Seite, die er anscheinend sehr gut leiden kann. Und er guckt sie einfach nur an und ist so von ihr hin und weg. Er bekommt zwar mit, dass draußen blaues Licht erscheint und er jetzt sowas von gepiept ist, so singt er es nun mal auch, dass es ihm aber egal ist, solange die Person halt da ist und er sie angucken kann. Und da ist ihm total egal, was draußen passiert, auch wenn er weiß, wahrscheinlich wird ihm gleich was nicht so Positives passieren, was auch immer er verursacht hat, keine Ahnung. Genau, irgendwie, weiß ich nicht, so dieses Bonnie und Clyde-Ding, ich finde das ein bisschen, manchmal so ein bisschen romantisch.
Mhm. Okay. Würdest du auf ein Kraftklub-Konzert gehen?
Ja.
Ja?
Ja.
Sind die so in Hannover oder sind die eher so in Großstädten unterwegs, wie Berlin, Hamburg?
Ja, also ich kann mich jetzt nicht erinnern, wann die das letzte Mal in Hannover waren.
Ich nämlich auch nicht. Also ich habe keinen Plan, dass ich wüsste, sie waren hier, weil sie sind ja schon irgendwie auch eine große Band.
Ja, die sind, nee, also hier direkt in Hannover nicht, oft halt auf Festivals, ne?
Mhm.
Also dass sie halt so mit dabei sind mit vielen anderen, also nee.
Aber wenn sie hier in der Nähe sind, wüsste
dann,
ich kann dir Tickets kaufen.
Ja, Zwinker. Ja. Könntest du machen, ich wäre dabei.
Ja, spannend.
Okay, wie sieht's bei dir aus?
Ja, der Song der Woche, auch ich habe einen mitgebracht und zwar, ja, ich würde sagen, manche würden sagen, hätten sie vielleicht schon gedacht, dass ich mal wieder so einen Song mitbringe.
So ein typischer Karim-Song?
Ist ein typischer Karim-Song, kannst du nicht anders sagen. Und zwar, Leute, ich bringe euch immer ein Setting mit. Ihr kennt das ganze Prozedere von Karim. Mein Setting ist, ich habe Kopfhörer auf, gehe durch den Hauptbahnhof und schaller mir die Ohren wirklich voll mit diesem Song. Und zwar von Lady Gaga, Disease. Kennst du den Song?
Ja, kenne ich.
Du kennst den Song? Ich lieb den, weil, also das Ding ist so, man hat ja in dieser Musikwelt, ich bin da ja gar nicht so wirklich drin, ne, was so Klatsch und Tratsch angeht, aber bei dem Song habe ich ein bisschen reingehört und da war ganz groß das Thema, dieser Song hat ganz wenig Beats per Minute, BPM. Damit betitelt man so ein bisschen, wie schnell sind die Taktungen.
Ja, ja.
Und der ist sehr gering für einen Pop-Song. Und das war so crazy in der Musikbranche, dass man dann quasi gesagt hat, das ist seit längerem mal wieder ein Song, der wenig BPM hat, aber so gut die Leute trotzdem zum Tanzen bringen kann. Das war so ein bisschen so dieses,
oh, krass, okay.
Das hat funktioniert und alle waren so, okay, crazy, voll gut. Also alle Musikproduzenten waren ein bisschen erstaunt auch darüber. Finde ich spannend. Also das war für mich irgendwie so, ja doch, der Song, also da schwingt die Hüfte mit.
Habe ich dich schon mal Hüfte schwingen sehen, frage ich mich gerade.
Können wir ändern.
Also super interessant, dass du diese, dass du sowas weißt. Aber du weißt immer sehr viel über Musik und Songs und dir ist ja auch wichtig, wie lang oder kurz ein Song geht. Da bist du ja fast ein bisschen nerdig, also im positiven Sinne gemeint.
Ja. Und das Lustige ist jetzt gerade so ein bisschen, ich könnte niemals Songs produzieren. Weißt du, ich meine, also man könnte jetzt denken, okay, Karim, du hast irgendwie eine Ahnung davon, aber ich könnte niemals einen Song produzieren. Also wirklich, Menschen, die Musik produzieren können, ich habe den größten Respekt vor diesen Menschen. Ich habe es probiert, ich würde super gerne Musik produzieren können, ich habe nur keine Ahnung, wie es geht. Also ich könnte noch nicht mal irgendeinen Beat erstellen, der irgendwie spannend klingt.
Im nächsten Leben dann.
Ja.
Danke, dass du den mitgebracht hast.
Ich danke dir.
Ja, wir packen ihn wie immer in die Spotify-Playlist. Hört gerne rein, wenn ihr Bock dazu habt. Wenn nicht, lasst es bleiben. Ist auch völlig okay. Ist ja nur eine Inspiration. Aber vielleicht kommt der eine oder andere mal irgendwie auf einen geilen Song und denkt sich, ach Mensch, cool.
Ja.
Gefällt mir auch.
Oder was wir auch mal machen könnten ist, dass ihr eure Songs mal zu uns schickt. Einfach eine Mail schreiben mit eurem Song der Woche und vielleicht eine Interpretation. Und dann können wir das hier auch mal erwähnen.
Ja, super gerne.
Ja, also schickt eure Songtitels und wir sind ganz gespannt, was ihr so hört und was ihr damit verbindet.
Dann würde ich sagen, steigen wir mal in unser Thema ein, Schulabsentismus. Wie sind wir eigentlich darauf gekommen, dass wir das jetzt hier mal besprechen wollen? Weißt du das noch?
Das ist eine gute Frage. Wir haben auf jeden Fall so ein bisschen mal philosophiert, was für Themen wir mal in diesem Podcast machen und sind dann aber irgendwie auch diesen Weg gekommen, wo wir sagten, wir wollen Informationen an die Schüler bringen. Und wollen auch mal Themen ansprechen, die man gar nicht mal so wirklich, ja, sag ich mal, bespricht und wollen diese Themen auch nicht langweilig erzählen. Da dachten wir uns, Schulabsentismus hört man zwar viel von, aber irgendwie sind das alles so Themen, die sind so langweilig immer am rüberkommen. Also wenn mein Lehrer irgendwas von Schulabsentismus erzählt, dann schalte ich ganz schnell ab.
Ja, das geht halt, glaube ich, auch oft unter, ne? Das ist vielleicht doch eine wichtige Rolle spielt an Schule. Ich meine, wir sind jetzt hier zwar an der Berufsschule und könnte jetzt gar keine Prozentzahl sagen, aber nur wenige unserer SchülerInnen sind ja noch schulpflichtig.
Ja.
Die allermeisten ja eher nicht. Aber auch dort gibt es ja einfach Schulabsentismus im weiten Sinne.
Ich muss aber auch sagen, sorry, dass ich ins Wort grätsche, aber ich finde gerade an berufsbildenden Schulen ist Schulabsentismus, glaube ich, mit am meisten vertreten, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Ja, warum denkst du das?
Weil eben gerade diese Schulpflicht nicht mehr wirklich herrscht. Also da müssen wir später nochmal drüber reden, ob wenn man nicht mehr schulpflichtig ist, überhaupt noch Schulabsentismus ist. Aber ich sage mal, das sind ja die gleichen Muster. Und was ich gelernt habe, ich war ja an verschiedensten Schulen. Ich war irgendwie, glaube ich, an 4, 5 Schulen insgesamt. Und an der berufsbildenden Schule habe ich am meisten mitbekommen, was Schulabsentismus angeht. Das war in der weiterbildenden Schule nie ein Thema wirklich. Und deswegen glaube ich, dass es an den berufsbildenden Schulen schon ein bisschen mehr vertreten ist.
Okay, also ich hätte es jetzt genau andersrum vermutet, weil an weiterbildenden Schulen ja alle schulpflichtig sind und dadurch das Thema Schulabsentismus zumindest von Lehrkräften, Schulsozialarbeit und so weiter ja viel mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil man ja wirklich darauf gucken muss, dass die SchülerInnen ihrer Schulpflicht nachkommen. Und dadurch muss man halt dem irgendwie präventiv entgegenwirken oder halt gucken, wo fällt es auf, wenn andere fehlen oder nicht. Da kommen wir ja auch gleich nochmal drauf zu, was es so für Gründe geben könnte, ne? Warum halt Schüler und Schülerinnen der Schule fernbleiben. Aber ich glaube, bevor wir da tiefer einsteigen, sollten wir erstmal kurz klären, was ist überhaupt Schulabsentismus? Ab wann spricht man davon, ne?
Genau, da bitte ich dich darum. Also, ich bin ja wirklich noch Schüler an der MBBS und ich habe mich noch nie wirklich dolle mit diesem Thema beschäftigt. Ich glaube, es ist jetzt wichtig, bevor wir jetzt weiter darüber reden, dass wir alle ins Boot holen und sagen, das ist Schulabsentismus, ab wann ist es Schulabsentismus und was zählt dazu eigentlich?
Ja.
Also, ich kann schon mal sagen, Schulabsentismus ist auf jeden Fall eine Form der Abwesenheit ohne akzeptable Begründung, würde ich jetzt mal formulieren. Das heißt, du hast keine Entschuldigung dabei, du hast keine Begründung, warum du nicht in der Schule bist, beziehungsweise hast es nicht offengelegt, beziehungsweise dich abgemeldet. Das ist in meiner Definition Schulabsentismus.
Mhm.
Aber da zählt wahrscheinlich noch eine Menge mehr dazu, oder?
Auf jeden Fall. Also wenn ein Schüler oder eine Schülerin über einen längeren Zeitraum ohne körperliche Erkrankung der Schule komplett fernbleibt, ja, also mehrere Tage, ganztägig, teilweise auch vielleicht immer zu spät kommt oder immer früher geht und das sich immer, immer wiederholt, dann spricht man von Schulabsentismus. Genau, aber man muss wirklich so ein bisschen unterscheiden und ich glaube, das schwebt in einigen Köpfen, wenn wir jetzt so darüber sprechen. Es gibt so zwei Formen, einmal die Schulschwänzer und einmal die Schulvermeider.
Mhm.
Und das ist ein ganz großer Unterschied.
Schulschwänzer sind diejenigen, die einfach keinen Bock haben.
Richtig.
Und die Vermeider sind diejenigen, die es einfach vielleicht aus psychischen Gründen nicht schaffen, in die Schule zu gehen, beziehungsweise vielleicht haben sie irgendeine Angststörung oder haben vielleicht ein Problem mit dem Lehrer?
Genau, also das können dann auch wieder unterschiedliche Gründe sein, aber es ist wirklich so, du hast recht, Schulschwänzer sind wirklich die, die aus Null-Bock-Haltung heraus, vielleicht auch, weil andere Dinge außerhalb von Schule attraktiver sind, einfach nicht kommen, weil sie zum Beispiel sich in ihrer Clique irgendwie treffen und sagen, wir hängen hier irgendwo rum oder wir zocken ein Spiel zusammen oder, also auf jeden Fall außerhalb von Schule gibt es einfach ein gemeinsames Treffen, meistens mit der Peer Group, wo man sagt, es ist viel attraktiver, jetzt hier zu sein, als in die Schule zu gehen. Und ich habe auch gar keinen Bock, so. Ne?
Mhm, okay.
Das sind die Schulschwänzer. Und die Schulvermeider, die die sind so ein bisschen überfordert so von den erwarteten oder auch realen emotionalen Zusammenhängen, die halt an Schule einfach passieren können. Ja, also das kann sowas sein wie die Klasse an sich, also die Klassengemeinschaft. Ne? Fühlt man sich da wohl oder gibt es da irgendwie oft Streitereien, vielleicht auch irgendeine Form von Mobbing oder ganz konkretes Mobbing, aber auch zum Beispiel, dass sie Angst haben vor Misserfolgen. Ne? Also wenn man vielleicht aus dem Elternhaus mitbekommt oder auch den eigenen Anspruch an sich selbst hat, dass man sagt, ich möchte jetzt total gut sein und ich habe auf gar keinen Fall Lust, jetzt hier zu stehen und was Falsches zu sagen. Auch das kann ein Grund dafür sein, dass man sagt, okay, ich gehe lieber nicht hin, bevor ich hier irgendwie nur Misserfolge erlebe.
Ich würde da, glaube ich, auch schon mal was mit einspielen. Und zwar, Thema Mobbing ist, glaube ich, auch in diesem Bereich ein großes Thema.
Ja, dafür könntest du ein ganz eigenes Thema sozusagen als Podcast-Folge aufnehmen, definitiv.
Absolut. Denn ich habe nämlich eine Studie gefunden, ich möchte dir nichts vorwegnehmen, weil du bist ja hier richtig in diesem Thema drinne, aber die fand ich so erschreckend, denn eine UNICEF-Studie hat ergeben, dass 50% der Schulabsentismusfälle damit zu tun haben, dass Mobbing ein Thema ist. Das heißt, in diesen 50 Fällen, also die Hälfte von Schulabsentismus hat damit zu tun, weil Schülerinnen oder Schüler gemobbt werden.
Mhm.
50%, das muss ich dir mal überlegen. 50%.
Und ist das jetzt auf Deutschland, ganz Deutschland bezogen oder auf irgendeinen Teil von Deutschland?
Das steht in etwa 50% der Fälle.
Hm, okay.
Genau, also das heißt, diese Studie wurde von der Grundschule aus an durchgeführt und wurde quasi bis in die 8. Klasse quasi verfolgt. Das heißt, von der Grundschule bis in die 8. Klasse, 50% der Fälle sind Thema Mobbing. Mobbing. Also,
das ist jetzt auch natürlich eine Altersgruppe, von der wir da sprechen, Grundschule bis 8. Klasse. Da kommt definitiv oft auch Mobbing vor, wobei man auch immer, wie gesagt, ich habe schon gesagt, es könnte auch ein eigenes Thema sein, gucken muss, ab wann fängt wirklich Mobbing an.
Ja.
Und was ist eine andere Form von Ausgrenzung oder Ärgern? Ja, also Kinder in dem Alter ärgern sich ja auch oft untereinander. Da muss man, glaube ich, schon gut unterscheiden können. Und Mobbing bezieht sich ja auch nicht immer nur auf SchülerInnen untereinander, sondern das kann ja auch von Seiten der Lehrkräfte oder so kommen. Ne? Also da gibt es wirklich viele Unterschiede. Ich denke jetzt ja eher so an unsere Berufsschüler oder zumindest die Jüngeren, die jetzt so in unseren Vollzeitklassen sitzen, ich sag mal ab 16. Ich will jetzt nicht sagen, da spielt Mobbing keine Rolle mehr, das ist auch Quatsch, aber ich denke, dass da noch ganz andere Faktoren viel, viel mehr überwiegen. Ich habe jetzt natürlich hier keine Studie irgendwie vorliegen, wo ich sagen kann, so und so ist es in der Realität. Aber du hast es ja vorhin schon gesagt, also zum Beispiel Sozialphobie, psychische Probleme, psychische Erkrankungen, vielleicht auch Schwierigkeiten mit sich selbst, dass man sagt, okay, ich fühle mich gar nicht so gestärkt, dass ich halt irgendwie mit gutem Gefühl mich hier vor die Klasse stelle und am Unterricht teilnehme oder mich vorne hinstelle, im besten Fall noch und was vortrage oder so. Also da solche Komponenten spielen da auch sehr viel mit rein.
Man kommt aber auch, glaube ich, schnell in so einen Kreislauf,
ja,
weil schlechte Schulnoten, Schulleistungen sind ja auch ein Thema. Und wenn ich mir dann überlege, du bist jetzt vielleicht 5-mal nicht da gewesen, hast keinen Anschluss mehr und dann möchte der Lehrer dir vielleicht irgendwie auch eine Hilfestellung geben und sagt dann im Unterricht so, Karim, was hast denn du bei der Aufgabe raus? Und du bist halt gar nicht mehr in diesem Thema, dass du da gar nicht wirklich hinterherkommst und dann entscheidet man sich ja wahrscheinlich aus Scham einfach gar nicht mehr zur Schule zu kommen, weil man sich schämt vielleicht.
Ja, genau. Also du sagst es schon richtig, es ist ein Teufelskreis, ne? Misserfolge, ja, negative Erlebnisse, Selbstzweifel, das kann alles auf jeden Fall dazu führen. Das heißt nicht, dass in jedem Fall, wenn man Misserfolge erlebt, auch ein Schulabsentismus entsteht, ne? Also jetzt denk mal an deine Schulzeit von früher. Ist dir sowas nicht auch schon mal passiert?
Schulabsentismus?
Nee, ich meine, dass du sagst, du stehst vor der Klasse und hast ein negatives Erlebnis gehabt oder hast dich irgendwie aus Scham oder so, ich meine jetzt nicht hier in der Berufsschule, sondern auch an den Schulen davor. Also ich hatte das ganz oft in meiner Schulzeit.
Naja, was soll ich sagen? Also fast jeden Block habe ich das. Also nein, ja, aber man hat das schon oft, ne? Also zwar in Kleinigkeiten irgendwie, dass man sich so denkt, jetzt vor der Klasse vortragen, weiß ich jetzt nicht so ganz.
Hm.
Ich muss auch immer sagen, ich finde vor der Klasse schlimmer als vor fremden Leuten. Also ich weiß nicht, die Klasse ist für mich nochmal ein ganz anderes Thema, ein ganz anderes Feeling, als würde ich das jetzt bei irgendwelchen fremden Leuten vortragen.
Ja.
Also, keine Ahnung.
Aber das ist schön, wenn du das so siehst, ne? Und andere wiederum sagen, okay, die Klasse, die sehe ich halt jetzt auch jeden Tag wieder und jeden Tag wieder. Und wenn ich mir jetzt hier einen Patzer erlaube, dann lieber einmal vor Fremden, mit denen ich danach vielleicht gar nichts mehr zu tun habe. Also auch da ist die Denkweise ja, kann ja sehr unterschiedlich sein, ne?
Total.
Aber du sagst, dir ist das auch schon mal so in der Schulzeit, also weil wenn ich jetzt so an meine Schulzeit denke, ja, so 8., 9. Klasse, ich hatte wirklich ein großes Problem mit Sprechen vor der Klasse, auch wenn man mir das jetzt nicht glauben kann, aber da war ich einfach auch in einem Alter, also so Selbstzweifel, super schüchtern, ich bin sehr schnell rot geworden und dann hört man immer von denen, oh, die wird schon wieder rot wie eine Tomate und das hat mich natürlich noch roter gemacht. Und das waren so schlimme Situationen. Ich hatte teilweise so Bauchschmerzen davor und Klassenarbeiten und so. Es hat mich aber nie dazu verleitet, mehrere Tage am Stück oder immer zu Klassenarbeiten oder immer zur Präsentation nicht zur Schule zu kommen. Und jetzt ist halt die Frage, warum? Also warum habe ich das geschafft und warum gibt es einfach andere SchülerInnen oder junge Menschen in dem Alter, die das nicht schaffen und dann diesen Weg wählen?
Ja, total. Aber es hat auch, das, wie gesagt, ich glaube, Schulabsentismus ist ein sehr komplexes Thema. Wir haben jetzt erstmal gerade schon besprochen, was ist Schulabsentismus? Ab wann ist es Schulabsentismus? Oder müssen wir darüber nochmal quatschen?
Naja, also man kann sich schon auch so ein bisschen an so Tagen orientieren. Wenn man, du hattest ja vorhin gesagt, ne, wenn man so ohne Grund, Schulabsentismus fängt aber auch schon an, wenn man immer wieder entschuldigte Fehltage hat. Also wenn man immer wieder Krankmeldungen vorlegt, heißt das nicht, dass man 40 Mal irgendwie fehlen kann. Also es ist so, dass ab 8 entschuldigten Fehltagen pro Halbjahr schon ein erhöhtes Risiko da ist und ab 40 entschuldigten Fehltagen pro Halbjahr ist es ein pathologischer Schulabsentismus.
Oh Gott, das hätte ich nicht erwartet.
Ja.
Für mich war eher so Schulabsentismus so ein Ding von, du entschuldigst dich halt gar nicht und bist halt einfach gar nicht in der Schule. Also ich sage mal, das perfekte Negativbeispiel. Aber dass man jetzt sagt, okay, also hat das dann auch eine Relevanz, warum du krankgeschrieben bist?
Nee, das ist ja egal. Also das kriegt
das
die Schule,
egal.
Genau, das kriegt die Schule ja eh nicht mit, ne?
Aber das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe ein psychisches Risiko, naja, was ist Risiko, aber ich habe ein Problem und habe ein bisschen Angst, so schnell in die Schule zu kommen. Und sage, okay, heute steht ein Thema in der Schule an, finde ich ganz schwierig, deswegen gehe ich zum Arzt, sage dem, hey, psychisch schaffe ich das heute nicht. Er stellt eine Bescheinigung aus, steht natürlich nicht drauf, was du hast, bist halt entschuldigt. Und wenn ich das jetzt, sage ich mal, 40 Mal im Halbjahr mache, dann bin ich ein Schulabsentist.
Es fängt ja schon viel früher an, ne? Also das ist jetzt pathologischer Schulabsentismus sogar schon, ne? Aber wenn du jetzt, wenn einfach auffällt, und das obliegt natürlich jetzt aber auch jeder Schule selbst, ne? So ein bisschen zu gucken, diese Schulpflicht einfach zu überwachen. Wir sprechen jetzt ja auch wirklich von den SchülerInnen, die noch schulpflichtig sind, ne? Zu den anderen können wir ja dann nochmal kommen, aber die, die wirklich schulpflichtig sind. Man kann ja nicht immer ständig eine Krankschreibung vorlegen und dann denken, alles klar, ich komme jetzt hier irgendwie gut durch das Schuljahr, also machen wir uns nichts vor, von der Benotung mal ganz abgesehen, ist es ja nun mal auch keine Lösung, und wir wissen es alle, es gibt immer irgendwelche Ärzte, die einfach mal schnell eine Krankschreibung ausstellen, ja, und dann geht man mal zu dem Arzt, dann mal zu dem, dann mal zu dem. Wenn das jetzt jeder machen könnte, dann könnten wir auch sagen, ja, ist egal, aber da gilt es ja schon drauf zu achten. Also wenn jemand jetzt 2 Wochen am Stück mal krank ist, weil es einen vielleicht total zerrissen hat mit einer Bronchitis oder was auch immer, ist das natürlich was ganz anderes. Aber ich glaube, es fällt schon auf, wenn es immer kleckerweise ist, immer zur Prüfung, immer zur Präsentation, jede Woche mindestens einmal, wenn das schon in den ersten Wochen irgendwie auffällt, ich rede jetzt hier von uns als Berufsschule zum Beispiel, da fehlt immer wieder jemand, zwar mit einer Krankmeldung, aber in diesem Halbjahr schon prozentual im Vergleich zu den Stunden, die die Person eigentlich anwesend sein müsste, schon viel zu viel, dann finden auf jeden Fall ja auch schon die ersten Gespräche statt oder müssen auch stattfinden, ne? Sonst geht es wirklich in so eine Schulvermeidung, und das gilt es ja eigentlich irgendwie zu verhindern.
Und wie sind da die Abläufe? Das heißt, okay, man stellt fest, da gibt es eine Schüler oder eine Schülerin, die vermehrt fehlt.
Genau.
Also das ist ja bei jeder Schule auch ein anderes Ding, ne? Also ja, da kann man jetzt auch nicht sagen, wir reden jetzt pauschal über einen Weg. Da entscheidet jede Schule selbst, was für Schritte eingeleitet werden, ab wann da irgendwelche Schriften rausgesendet werden, whatever. Aber ich sag mal, da werden ja wahrscheinlich auch Gespräche angesetzt.
Ja, genau.
Darüber also, können wir ja sprechen, würde
ja,
ich sagen.
Ja, es ist auf jeden Fall immer so, dass als allererstes ein Gespräch gesucht wird. Und auch da muss man jetzt unterscheiden, fehlt die Person ab und zu mal, immer wieder, und ist dann an einem Tag da und ich kann sie mir mal zu einem Gespräch greifen. Das wäre natürlich ein Optimalfall. Dann kann man ein Gespräch führen und sagen, Mensch, was ist denn los? Hier eine kleine Mahnung. Sieh mal zu, dass du wieder zuverlässiger zur Schule kommst. Das kann man jetzt als Lehrkraft machen, ne? Im besten Fall eigentlich erstmal auf der Ebene. Aber wir haben ja auch die Personen, die dann nie gefühlt irgendwie wieder auftauchen, ja. Die sind dann am Stück immer wieder nicht da. Und dann versucht man als Lehrkraft dort anzurufen, versucht den Schüler selbst zu erreichen, versucht vielleicht die Eltern zu erreichen. Also es geht dann wirklich erstmal darum, Kontakt aufzunehmen und Gespräche anzubieten. Irgendwann werde ich auch eingeschaltet als Schulsozialarbeit, wenn man da nicht weiterkommt, weil erstens fordert das ja auch wirklich sehr viel Zeit, wenn man da dann immer wieder irgendwie anruft oder versucht, irgendjemanden zu erreichen und man kriegt einfach keine Rückmeldung. Und ich versuche dann einfach auf so einer Sozialarbeiterebene da irgendwie nochmal anders ranzugehen, ne?
Ja.
Also wenn ich da telefonisch keinen erreiche, ja, kann ich jetzt auch nicht viel machen, aber tatsächlich gab es auch schon den einen oder anderen Fall, da bin ich dann auch hingefahren zu der Adresse und habe einfach mal geklopft und gesagt, hey, hier bin ich, was ist eigentlich los?
Finde ich aber auch wichtig, dass es so Schulsozialarbeiter gibt, die genau dieses Thema irgendwie mal, ich sag mal, begutachten. Denn ich finde es nämlich schwierig zu sagen, wenn man psychisch irgendwie nicht in der Lage ist, irgendwie in die Schule zu kommen, dass man dann auch noch, sage ich mal, im Worst Case irgendwie Mahnungen zahlen muss, einfach weil es dem Schüler oder der Schülerin nicht gut geht. Deswegen finde ich es total wichtig, dass man Schulsozialarbeiter hat, die halt eben einmal auf dem Zahnfleisch fühlen und sagen, hey, was ist hier gerade los? Hilfestellung anbieten, um vielleicht auch einfach dem Schüler oder der Schülerin einen Seil zu werfen und zu sagen, hey, wir helfen dir jetzt.
Total.
Denn was ich nämlich auch gelesen habe, ist, dass es auch für Menschen mit psychischen Erkrankungen eine Hilfe sein könnte, den Unterricht eben in hybrider Form stattfinden zu lassen, dass man sich digital vielleicht irgendwie mit dazwischen einklingt, dass das sogar auch schon mal ein paar Probleme lösen könnte, dass man eben so diese Hemmschwelle nimmt, irgendwie, ich sag mal, in ein böses Gebäude zu gehen, wenn man halt psychisch irgendwie nicht so ganz fähig ist, irgendwie in eine Schule zu gehen. Also Ich glaube, da ist eher so das Thema Lösung finden und Hilfestellung geben viel wichtiger, als direkt zu sagen, das geht so gar nicht, das ist scheiße und jetzt ist erstmal hier eine richtige fette Rechnung. So irgendwie.
Also bis zur Rechnung dauert es tatsächlich auch noch. Es gibt wirklich dann erstmal diese Mahnung, die man dann halt so persönlich auch ausspricht und sagt, Mensch, so und so sieht's aus. Du hast jetzt noch mal die Chance, die nächsten 4 Wochen zu gucken, dass das vielleicht wieder besser läuft. Und wenn nicht, was ist eigentlich das Problem? Auch die Lehrkräfte bieten dann super Hilfestellung, ne? So zumindest wie ich es hier bei uns an der Schule erlebe, ne? Die haben nur halt einfach nicht das Kontingent und die Zeit,
Total.
da
Da
jetzt
noch hinterher zu rennen.
35.000 Mal anzurufen
Ja.
oder dahin zu fahren, ne? Deswegen, also das übernehme ich dann und in vielen Fällen geht das auch positiv aus und mir ist dann halt einfach immer ganz wichtig, dass auch die Erziehungsberechtigten damit ins Boot geholt werden. In vielen Fällen wissen die manchmal gar nicht davon. In anderen vielen Fällen wissen die schon was davon, aber tun halt nichts dagegen. Und auch da muss man in dem Gespräch dann so ein bisschen klären, was kann man tun als Eltern? Wie kann man reagieren, wenn man jetzt ein 16-, 17-jähriges Kind da sitzen hat? Machen wir uns nichts vor. Die denken in Teilen, sie können schon alles irgendwie selbst entscheiden. Aber bei dieser Schulpflichteinhaltung müssen die ihrer Pflicht nachkommen und auch die Erziehungsberechtigten müssen das einhalten. Und wenn wir dann öfter abgemahnt haben, es vielleicht auch schon ein Schreiben gab und so, dann kommt man irgendwann, du hast gerade gesagt, so eine Rechnung. Ordnungswidrigkeitsverfahren heißt das.
Entschuldigung, natürlich hat das wieder einen ganz
Alles
bürokratischen.
gut. Das kannst du ja nicht wissen. Aber das Ordnungswidrigkeitsverfahren, das ist wirklich ganz klar geregelt. Also in jedem Bundesland zwar anders, aber in Niedersachsen ist das so geregelt, dass man wirklich nach die 10 auffälligen Tagen, wo ein Schüler unentschuldigt vom Unterricht ferngeblieben ist, halt diese ersten Gespräche stattfinden. Man versucht, die Eltern einzuladen, den Schüler einzuladen, Gespräche zu führen. Und wenn das alles nicht geklappt hat, dann leitet man von Seiten der Schule so ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Und in Niedersachsen gibt es da wirklich die, ich glaube, fast sogar die höchsten Kosten in
Wirklich?
ganz Deutschland, ja. Also Niedersachsen ist da
Eieiei.
sehr streng. Die haben natürlich auch erstmal eine Anhörung, die schicken dann einen Brief an die Erziehungsberechtigten, sagen, ne, wir haben von der Schule erfahren, so und so, melden Sie sich mal bei uns. Aber wenn da nichts passiert, dann werden diese Kosten ausgesprochen bis zu 1000 Euro. Und wenn die Kinder noch unter 14 sind, dann müssen es die Eltern zahlen und ab 14 müssen die Kinder das selbst zahlen. Und die Eltern werden nur informiert.
Spannend.
Ja.
So, gehen wir mal davon aus, ich bin, warte, über 14. Ich bin 15 Jahre alt, habe Schulabsentismus, weil ich, keine Ahnung, bin einfach nicht da, habe dieses Ordnungswidrigkeitsverfahren am Laufen und muss eine Rechnung zahlen. Muss ich dann ja bezahlen. Ich habe ja kein Geld, kein Einkommen. Kann ich das abarbeiten?
Also es gibt, ich bin da in der Behörde jetzt nicht drin. Ich habe aber auch schon mitbekommen, dass es auch schon Möglichkeiten gab, das in Form von Sozialstunden abzuleisten. Genau, es ist halt wirklich eine Strafe, sage ich jetzt mal, ne? Also,
Total.
und es gab einige wenige Fälle, als ich noch in Schleswig-Holstein gearbeitet habe, die mussten dann wirklich mit ihren 17 Jahren, wenn sie es nicht bezahlt haben, auch nicht abgeleistet haben, da gar keine Einsicht war, diese
Ins
Tage,
Gefängnis.
Tagessätze im Jugendgefängnis
Ja.
absitzen, ne? Also das ist natürlich jetzt so Worst Case. Das habe ich hier noch gar nicht erlebt, aber es gibt es halt auch, ne?
Ja,
Ja.
voll. Irgendwie ein ganz spannendes Thema. Denn es hat ja auch diesen Faktor, also ich möchte jetzt nicht nochmal auf die Faktoren kommen, ne? Aber für mich ist das immer so ein schlüssiges Thema, wenn ich halt merke, okay, die Umstände zu Hause verraten ja auch schon ganz viel manchmal.
Ja.
Also wenn die Eltern halt irgendwie auch schon so diese Signale geben, hey, ist es mir nicht wichtig, dass du, 13-jährige Person, regelmäßig zur Schule gehst, dass es dir egal ist, dann hat man ja auch als Schüler oder Schülerin eine ganz andere Einstellung dazu, zu sagen, okay, ich schwänze jetzt den Unterricht, weil ich gerade keinen Bock habe, weil zu Hause ist kein Druck da.
Ja.
Ich finde das total schwierig, dass man dann irgendwie, also es ist so ein komplexes Thema, dass man sagt, man möchte der Person irgendwie helfen, aber es kommt vom Elternteil halt irgendwie gar nicht. Irgendwie in dem Moment ist dieses Kind, ich sage jetzt mal Kind, irgendwie auch ein bisschen verloren, oder?
Ja, also machen wir uns nichts vor. Es kommt ganz, ganz oft von nicht intakten Familien, dass da eine Schulvermeidung oder Schulabsentismus stattfindet. Genau aus diesen Gründen, die du gerade genannt hast, die sind halt nicht dahinterher. Aus was für Gründen auch immer, ja, das kann sein. Entweder ist es manchen Eltern wirklich egal, die wissen vielleicht nicht um die Wichtigkeit, haben vielleicht früher selbst nicht bis zum Ende eine Schule besucht. Oder auch die Eltern können ja psychisch erkrankt sein. Ja, also auch das kann ja der Fall sein. Oder es gibt ja auch viele, was heißt viele, aber einige junge Menschen, die nun mal in Wohngruppen leben, ne, die gar nicht mehr zu Hause sind. Die Wohngruppe schicken die morgens los zur Schule und eigentlich sind die dann ganz woanders. Und das weiß die Wohngruppe wochenlang nicht. Also so wie man es lernt, selbst wenn man erzogen wird in der Erziehung, in der Familie, ich glaube, so ist es auch einfach dann, wie man es schafft, zur Schule zu kommen. Ein Punkt, ne? Ganz oft sagt zumindest hier unsere Beratungsstelle, da komme ich nachher noch zu, wo, an wen man sich zum Beispiel wenden kann und so. Ganz oft sind es auch alleinerziehende Elternteile, weil die einfach aufgrund der Trennung und so ganz andere Lebensumstände haben, vielleicht auch überfordert sind, vielleicht sind da auch mehrere Kinder natürlich irgendwie noch mit im Haushalt, dass die Probleme haben, ihr Kind dann dem gerecht zu werden und daran zu erinnern, Mensch, du musst zur Schule gehen, ne? Oder es morgens zu wecken oder die Person, alleinerziehende Elternteil, muss dann auch irgendwie noch arbeiten und zischt morgens schon ganz früh ab und kriegt gar nicht mit, ob die Kinder jetzt losgehen oder nicht. Da wundert man sich manchmal. Also ich glaube, also wenn ich jetzt so an meine Kindheit denke, ich glaube, da konnte ich ganz froh sein, dass meine Mutter damals noch, da gab es noch nicht sowas wie eine Ganztagsschule oder so. Die war dann einfach vormittags zu Hause, die war Hausfrau, die hat mich morgens geweckt, die hat mir Brote geschmiert und mich zur Schule geschickt. Also als ich noch jünger war, Brote geschmiert, später muss ich das natürlich auch selbst machen. Aber da hatte man dann einfach einen Elternteil und die war auch lange alleinerziehend, aber sie hat es dadurch, dass sie halt zu Hause bleiben konnte, geschafft hinzukriegen. Aber heutzutage ist das ja kaum noch möglich. Also man muss ja irgendwie auch arbeiten und Geld verdienen und das ist halt, wie gesagt, nur ein Punkt von ganz vielen. Und das, was du auch gesagt hattest, was ein zweiter sehr großer Punkt ist, wirklich die mangelnde psychische Gesundheit, ne, der betroffenen SchülerInnen. Jetzt in dem Fall, die einfach entweder chronisch krank sind oder vielleicht sogar irgendwie Drogenmissbrauch, Drogenabhängigkeit, das kann ja auch ein Thema sein. Angsterkrankung, Schulphobie, das zählt alles in diese psychischen, in die psychische Gesundheit mit rein, was halt Faktoren sein können. Erhebliche Faktoren, das unterschätzt man, glaube ich, auch manchmal.
Total. Man unterschätzt, glaube ich, auch schnell, dass so, ich sag mal, keine Lusteinstellung irgendwie mehr als keine Lusteinstellung ist. Also, dass man halt auch irgendwie tiefer denken sollte und mal gucken sollte, wo liegt das Problem vielleicht. Also klar, es gibt natürlich auch viele Lernende, die sagen, okay, ich habe einfach gar keinen Bock. Und die sagen, es ist ihnen auch egal, ne? Weil vielleicht hat der Vater eine große Firma und weiß schon, da werde ich später arbeiten, keine Ahnung. Aber was hat ein Mensch, der vielleicht checkt, ich könnte ein Schulabsentist oder Tistin sein. Was gibt es da für Angebote, dass man sagt, ich suche mir jetzt Hilfe, um schnell da rauszukommen?
Ja, also es ist natürlich so ein bisschen schwierig, das selbst zu erkennen als junger Mensch. Ne? Da bin ich
aber
ganz ehrlich.
Wahrscheinlich auch.
So. Ja, gibt es auch auf jeden Fall. Also wir haben hier eine ganz tolle Fachstelle bei uns in Hannover von der AWO aus, die Fachstelle Schulvermeidung. Verlinken wir euch auch hier in den Shownotes. Und die Fachstelle Schulvermeidung, die hat drei verschiedene Projekte. Einmal das Projekt Glashütte. Das ist so ein außerschulischer Lernort für Jugendliche. Das findet in Zusammenarbeit mit der Schule, mit den Erziehungsberechtigten und auch anderen Institutionen statt, wenn die Schüler wirklich aufgrund von Schulangst es nicht schaffen, du hast das vorhin so nett als böses Gebäude bezeichnet, es nicht schaffen, dieses Gebäude zu betreten. Sie müssen aber irgendwie weiter beschult werden. Dann können sie dort an einem außerschulischen Lernort Mathe, Deutsch, Englisch, die machen ein bisschen handwerklich was, die lernen wieder diese Tagesstruktur, weil ganz vielen, die wirklich lange von Schule einfach ferngeblieben sind, fehlt diese Tagesstruktur. Morgens aufstehen, von 8 bis 13 Uhr oder so überhaupt zur Schule zu gehen, sich zu konzentrieren über einen längeren Zeitraum, das haben die komplett verlernt und das können die halt in diesem Projekt wieder neu erlernen, in ganz kleinen Gruppen, maximal 8 Personen und da werden die dann sozusagen wieder aufgebaut, ne, dass sie überhaupt irgendwann wieder fähig sind, am Schulleben teilzunehmen. Dann gibt es noch ein Präventionsprojekt von dieser Fachstelle, wie der Name schon sagt, die haben halt Partnerschulen hier bei uns in Hannover und in der Region und da gehen sie dann explizit an die Schulen und haben dort einen festen Ansprechpartner vor Ort. Ort, der zum Thema Schulabsentismus, Unterrichtsfehlzeiten, Schulversäumnisse überhaupt erstmal aufklärt, aber auch hilft und so ein bisschen vor Ort Ansprechpartner ist für die Schule und die Lehrkräfte, aber auch für die SchülerInnen vor Ort, damit das überhaupt gar nicht erst entsteht, ne? Um einfach mal so ein Bild zu haben, wie kann man da unterstützt werden. Genau, und dann ein drittes Projekt von denen, wo ich auch gerne mit zusammenarbeite, ist Connex. Das ist ein richtiges Beratungsbüro. Das ist wahrscheinlich auch das, was du gerade irgendwie wissen wolltest. Ne? Gibt es irgendwas, wo man sich hinwenden kann? Das wäre jetzt Connex, dieses Beratungsbüro, wo Schüler, Schülerinnen, Eltern, Lehr- und Fachkräfte, alle, die wollen, hingehen können. Es ist kostenfrei. Es gibt eine Schullaufbahnberatung. Es wird über eine Hinführung zum regelmäßigen Schulbesuch gesprochen. Es gibt Übergangshilfen, aber auch Begleitung, dass man sich einfach mal aussprechen kann, wo liegt eigentlich das Problem, muss ich vielleicht irgendwie angebunden werden an eine Therapie. Also und da können, wie gesagt, SchülerInnen selbst hingehen, wenn sie sich eingestehen, okay, anscheinend habe ich da irgendwie ein Problem, meiner Schulpflicht nachzukommen, oder halt auch die Erziehungsberechtigten dann mit den SchülerInnen zusammen oder die Lehrkräfte können dahin vermitteln. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Das ist eine ganz, ganz tolle Fachstelle, leider auch die einzige. Ja, das sind tolle Menschen, die da wirklich auch viel Kooperation bieten.
Es ist auch voll schön zu hören, dass es sowas in Hannover gibt, dass man einfach auch so eine Fachstelle hat. Denn dieses Thema, wie gesagt, ist ja so komplex, dass man sagt, da gibt es nicht Schema A, B, C, D, E, sondern das ist ja wirklich immer individuell und man muss da immer ganz genau drauf schauen, was ist eigentlich gerade Thema. Und dass man gerade auch so wieder Eingliederungssachen hat, finde ich so unfassbar wichtig, weil ich bin ja ein Strukturmensch, ne? Und ich merke selbst, also sagen wir uns mal jetzt hier nichts irgendwie vor, meine Sprichwörter sind immer wieder Wahnsinn, ne?
Machen wir uns nichts vor, wolltest du sagen?
Machen wir uns nichts vor. Karim geht dreimal die Woche zum Sport. Und am Ende bin ich so in diesem Rhythmus drin, dass ich das auch toll finde, ich habe Spaß dran und das ist gut. Ich merke auch Erfolge bei meinem Körper vielleicht, keine Ahnung. Und dann kommt der böse Schnupfen. Der bringt mich dann aus dem Konzept raus, ich mache keinen Sport, bla bla. Und ich sage dir ganz ehrlich, Gina, in diesen Rhythmus wieder reinzukommen, dreimal die Woche zum Sport zu gehen, ist für mich utopisch. Nicht möglich. Schwer möglich. Und genauso ist es ja wahrscheinlich auch mit der Struktur, was die Schule angeht. Ne? Ich meine, morgens früh aufstehen, sich quasi in den Bus setzen, vielleicht sogar auch noch in der Winterzeit, keine Ahnung, und dann in die Schule zu kommen. Also ich finde das total super, dass es dieses Glashüttenprojekt gibt, um einfach wieder in diesen Rhythmus reinzukommen.
Total. Und jetzt kommen wir zu was, wo mich immer ganz viel auch im privaten Feld drauf ansprechen, wenn die immer so hören, manchmal so ein bisschen, was meine Arbeit so beinhaltet und dass es doch viele gibt, die vielleicht manchmal der Schule fernbleiben. Und da wird mir ganz oft immer die gleiche Frage gestellt: Denkst du, das hat was mit Corona zu tun?
Wie genau? Also die
dass dadurch, dass wir diese Phase hatten mit Corona und alle mussten zu Hause bleiben und konnten nicht beschult werden und Schule hat nicht stattgefunden, ist das jetzt sozusagen der Rückschluss davon, dass es mehr psychische Probleme unter den SchülerInnen gibt, dass die schneller belastbar sind, dass sie es nicht mehr regelmäßig schaffen, zur Schule zu kommen, weil sie vielleicht solche Ängste entwickelt haben. Und das, finde ich, ist immer so eine ganz spannende Frage. Ich glaube, pauschal kann man das nicht beantworten. Aber denkst du, das hängt irgendwie damit zusammen?
Ich muss sagen, Corona hat, glaube ich, jeden Menschen an seine Grenzen gebracht. Sei es psychisch, aber auch irgendwie in diesem Thema als Sicherheit. Viele Menschen haben ja auch irgendwie ihre Sicherheit in der Schule gesehen, auch wenn das nur eine Struktur ist, weißt du, ich meine? Also, dass man wirklich weiß, von Montag bis Freitag bin ich in der Schule und die ist immer da. So, als Stütze auch im Leben. Und ich glaube, dass auch so dieses Online-mäßige und diese Distanz viel in den Schülern bewegt hat. Auch, dass man vielleicht gemerkt hat, okay, es gibt ja anscheinend Möglichkeiten, irgendwie von zu Hause aus Schule zu machen oder auch irgendwie länger zu Hause zu bleiben. Aber ich würde sagen, das ist ja eine reine Ausnahme gewesen, Corona. War ja eine Situation, die war zwar auch nicht kurz, aber ich persönlich würde sagen, Corona hat jetzt nicht prozentual viel damit zu tun, dass Schulabsentismus stattfindet. Aber ich glaube, das können wir beide gar nicht genau beurteilen, weil wir einfach keine Daten davon haben, aber das wäre auch eine Sache, die man mal erforschen könnte eigentlich, oder?
Ja, das wird bestimmt schon erforscht. Also es ist, die Frage stellt sich, glaube ich, total oft. Und ich kann einfach nur jetzt aus meiner Praxiserfahrung sagen, ich habe jetzt ja gerade aus den Vollzeitklassen die 16-, 17-, 18-Jährigen, die genau diese Phase mit Corona erlebt haben in der Schule, was du gerade beschrieben hast. Man ist nicht mehr hingegangen, man hatte nicht die Tagesstruktur, man hatte so ein niedriges Aktivitätsniveau einfach, ja, weil man
Total,
hatte ja auch
ja.
wirklich, man konnte ja nicht rausgehen, man konnte seinen Hobbys nicht nachgehen, man durfte eigentlich seine Freunde draußen nicht treffen, also man war gefühlt den ganzen Tag zu Hause eingesperrt. Das Arbeitsverhalten, ne, das wurde ja gar nicht mehr so richtig abgefragt, das hat sich total verändert und sie haben gar nicht so richtig gelernt, dass dann Strukturen so vorgegeben werden. Also die haben sich ja dann total selbstständig irgendwie strukturiert in dieser ganzen Zeit. Und jetzt sollen sie auf einmal wieder total strukturell, was heißt auf einmal wieder, ist jetzt ja nicht von heute auf morgen, aber das fällt, glaube ich, sehr, sehr vielen 16-, 17-Jährigen zurzeit einfach schwer, da jetzt wieder vorgegebene Strukturen zu folgen oder auch diese sozialen Situationen, ja, Prüfungen hatte man dann länger nicht, man musste nicht in diesem Klassenkontext sitzen, Vorträge vor anderen halten. Das hat ja alles gar nicht stattgefunden. Und selbst der Tag-Nacht-Rhythmus hat sich ja total verändert. Also wenn du die Kids mal fragst, ich sage jetzt mal so Kids, ne? Die sind ja bis ewig, keine Ahnung, 2, 3 Uhr nachts wach, dann sind die doch morgens wie gerädert. Also ich könnte es nicht schaffen.
Okay, also ich konnte das früher auch. Das Ding ist so tatsächlich, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, Corona-Pandemie, ich hatte ja auch Online-Schule und Hybrid und diese ganzen, ich sag mal, alles durchlaufen. Bei mir war das auch so, dass irgendwann die Nacht dafür da war, um eben meine Aufgaben für die Schule zu machen. Also ich war schon so bis 5 Uhr nachts
Ja,
wach und habe
ja.
meine Aufgaben erledigt, habe mich ins Bett geschmissen und am nächsten Morgen direkt halt vor die Kamera gesetzt. Also ich glaube, dass jüngere Leute, die vielleicht jünger waren und auch irgendwie gar nicht so abgrenzen konnten, dass das gerade eine Ausnahmesituation ist, dass das für die heutzutage schwer ist, in diesem Rhythmus zu kommen.
Und es ist ja, was ja definitiv statistisch erwiesen wurde nach dieser ganzen Corona-Zeit, ist, dass diese psychischen Probleme unter den jungen Menschen auf jeden Fall mehr und stärker wurden.
Total,
Ne,
ja.
das ist völlig klar. Und wir haben jetzt auch darüber gesprochen, dass es nicht intakte Familienhäuser gibt und das dadurch irgendwie entsteht vielleicht oder entstehen kann, ne, dass man nicht zur Schule kommt, weil man da vielleicht irgendwie nicht so diesen Druck hat. Aber genau andersrum, diesen Fall gibt es ja zum Beispiel auch, dass man das erlebt als junger Mensch, dass es zu Hause viel, viel entspannter und viel, viel schöner ist. Weil, wenn man morgens wach wird, man sagt, oh, ich habe Bauchschmerzen und Mama oder Papa sagen, ach ja, dann bleib zu Hause, komm, kuschel dich mal ein aufs Sofa, ich mach dir einen Tee, kannst ein bisschen hier irgendwie was gucken oder keine Ahnung. Und auch in der Corona-Zeit, man war zu Hause und hat sich zu Hause vielleicht total wohlgefühlt, sicher gefühlt, man hat es schön gehabt, ein schönes Zuhause und denkt sich jetzt, okay, und jetzt stehe ich auf und
Verlasse mein kuscheliges Zuhause irgendwie,
genau,
ne? Ja.
verlasse meine, das ist auch ein so ein Aspekt, diese Trennung von den Eltern, auch wenn man das nicht glauben mag in dem Alter, ne? Und wir können von mir aus auch von 14, 15 reden, ist auch ein Aspekt, weswegen viele Kinder oder junge Menschen ungern ihr Zuhause verlassen, weil sie dort entweder einen Elternteil nicht alleine lassen wollen, manchmal auch so ein bisschen in die Pflicht genommen werden, sich vielleicht zu kümmern, sich um Haushalt zu kümmern, weil es vielleicht dem Elternteil gerade gesundheitlich nicht so gut geht, aber auch, weil sie es so bequem und gemütlich zu Hause haben. Ja, und das ist kein irgendwie kein Stress und es ist alles schön und es wird gekocht und dann wird einem am Nachmittag vielleicht noch was gebacken oder, ne, das ist ja
Ja.
alles schön, aber das verleitet natürlich auch total, lieber zu Hause zu bleiben, als.
Also ich würde ja auch lügen, wenn ich sagen würde, ich bin nicht gern zu Hause, ne?
Ja, klar.
Also, ne? Ich finde Odu auch ganz nett mal, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Mal Odu, mal so ein bisschen zu Hause sein. In den Pausen kann ich mir dann noch einen Kaffee machen. Ich kann mir irgendwas kochen, keine Ahnung. Also es ist schon auch nett, ne? Also muss man ja sagen, ich finde Odu wirklich angenehm, aber ich muss aber auch dazu sagen, ich könnte es mir nicht für immer vorstellen.
Ja, und ich atme, wenn ich das höre, ganz tief durch, weil ich als Schulsozialarbeiterin total gegen Odu bin.
Ja, das verstehe ich ja auch. Und deswegen sage ich ja auch, eine Woche ist okay. Aber irgendwann vermisst
Ja,
man ja auch seine ganzen Kompagnons, ne?
Das auf jeden Fall. Aber ich höre ja einfach auch oft in der Beratung, dass es auch vielen, auch Ode, total schwer fällt. Weil man sich jetzt endlich vielleicht irgendwie diese Struktur aufgebaut hat, morgens aufzustehen und mit der Bahn oder Bus oder Zug zur Schule zu fahren. Und jetzt soll man auf einmal zu Hause sitzen, den Laptop anmachen. Ganz viele finden es klasse, aber es gibt wirklich die meisten, die dann halt irgendwie vielleicht bei mir in der Beratung sitzen, die kommen nicht gut damit zurecht. Aus unterschiedlichen Gründen. Aber es ist doch schon nicht immer unbedingt vorteilhaft. Aber ich verstehe natürlich, warum das gemacht wird, Odu, und alles gut. Meine Meinung zählt da jetzt ja auch nicht ganz so.
Nein, ich meine aus, ich sag mal, pädagogischer Sicht, ne, wenn man ganz neutral drauf schaut, ja, ist es natürlich klar, dass man sagt, ist Schule an sich schon ein gutes Konstrukt und man hat das ja auch irgendwie nicht so umsonst so gelegt. Ich meine, das wurde ja auch alles erforscht, dass Odu da jetzt vielleicht nicht die beste Form von ist, aber Odu ist ja nur eine Woche lang, sage ich mal, und nicht für immer. Also von daher versteht man deinen Punkt ja, ja auch total, dass du sagst, du bist kein Fan von Odu, in dem Sinne, wie man pädagogisch auf die Situation schaut, ne?
Total.
Also ja, da machen wir uns jetzt auch mal nichts vor hier. Ist ja einfach nur ein reiner Fakt.
Aber da zum Thema Fakt habe ich noch eine kurze Frage an dich. Was denkst du denn, wie viel im Durchschnitt Kinder, also wie viel Zeit Kinder in der Schule verbringen im Durchschnitt ihrer
Lebenszeit?
Nee, ihrer, in ihrer, ja, Zeit, sage ich jetzt mal so, am in der Woche oder am Tag.
Du möchtest quasi am Ende eine Stundenzahl hören?
Nee, Prozent.
Prozent von der Woche.
Von ihrer Zeit so von einer Woche, ja.
Also von einer Woche würde ich sagen, verbringt ein Schüler, Schülerin, boah, ich bin richtig schlecht im Schätzen, ne? Also gehen wir mal davon aus, die Hälfte der Zeit ist ja schon 50%. Das heißt, es muss ja über 50% eigentlich liegen.
Mhm. Dann mach mal, wenn es, vielleicht ist das einfacher am Tag.
Ja, am Tag finde ich jetzt noch schlimmer, ehrlich gesagt. Ja. Ich würde sagen, 75%.
Ja, ja. Also am Tag sind es 40%.
Das ergibt Sinn, ja.
Ne? Es ist schon, finde ich, sehr viel und das darf man einfach nicht unterschätzen. Dort findet halt einfach auch immer noch die Persönlichkeitsentwicklung statt. Ne? Egal von welcher Schulform wir jetzt sprechen, die Familien haben einfach nicht mehr so viel Sozialisationskraft wie früher.
Voll.
Ne? Also früher war das halt normal, man kam irgendwie um 12 Uhr zum Mittagessen oder so aus der Schule nach Hause, vielleicht um 13 Uhr und das ist halt heutzutage einfach ganz, ganz anders und das ist so ein, so eine Veränderung, auch eine Form der Globalisierung, würde ich jetzt einfach mal sagen, wo man gucken muss, okay, wenn Schule da mehr Verantwortung hat, wie ist es da in der Schule? Hast du das, also wie fühlst du dich, wenn du so an die Benotung denkst, an Leistungsdruck, also falls du Leistungsdruck überhaupt verspürst. Wie empfindest du das? Also denkst du, da steckt viel, viel Druck hinter, also von Seiten der Schule jetzt?
Es kommt natürlich auch immer auf die ganzen Lehrer drauf an, ne? Also ich meine, irgendwie ist das ja auch eine Art und Weise von den Lehrern, wie sie irgendwie unterrichten und vermitteln. Ich habe schon oft die Situation, dass ich mir denke, scheiße, jetzt werde ich hier knallhart benotet und alles, was ich jetzt hier tue, ist oder wird am Ende auf die Goldwaage gelegt. Ist für mich am Ende schon ein Druck, auf irgendeine Art und Weise. Jetzt muss man halt irgendwie so ein bisschen schauen, wie geht man denn mit der ganzen Situation um, ne? Also, dass man selbst auch mal so reflektiert und sagt, okay, ich werde hier gerade zwar benotet, aber ich gebe trotzdem meine Leistung, die ich sonst so auch erbringen würde, und mache mir dadurch jetzt keinen Stress. Druck ist meiner Meinung nach in der Schule immer ein Thema.
Hm.
Bei jedem.
Ja.
Aber da ist ja auch jeder anders.
Genau. Und das hält halt auch nicht jeder aus in der Form, ne?
Total.
Und da sagst du auch gerade, das ist natürlich auch abhängig von Fach zu Fach oder von Lehrkraft. Und es ist ja auch, weiß nicht, wenn ich jetzt so an mündliche Noten denke,
Schmutz.
Ist das immer objektiv?
Na, absolut nicht. Also sorry, Gina, also jetzt hast du ein Thema aufgerissen. Mündliche Benotung ist in meiner Welt eine ganz schwierige Form von Bewertung, weil du hast ja wirklich keine wirklichen greifbaren Themen, die du da wirklich bewerten kannst, weil vielleicht kannst du dich nicht richtig ausdrücken oder drückst es vielleicht ein bisschen anders aus, als der Lehrer das vielleicht erwartet und ja, du hast direkt eine scheiß Note.
Mhm.
Also ich muss ehrlich sagen, für mich war die mündliche Note immer das Ding, was mich bei Wasser gehalten hat. Mir hat es in die Karten gespielt, aber ich finde trotzdem das Konstrukt mündliche Benotung schwierig.
Ja. Ja, also für mich war das immer der Rauskick früher. Also ich war ja mündlich in mündlichen Noten immer sehr schlecht. Und ja, also ich finde das auch immer noch irgendwie merkwürdig, aber gut, ich stecke da auch nicht so drin in der Materie, aber trotzdem, ich finde es auch, dass es sehr subjektiv ist, definitiv. Und jetzt stell dir mal vor, da kommt ein junger Mensch, der vielleicht ein bisschen Selbstzweifel hat, vielleicht ja auch schnell irgendwie vom Misserfolg deprimiert ist oder sich
Schüchtern.
schüchtern ist, eher zurückhaltend, sich dann auch nicht traut, sich zu melden, aber dann vielleicht trotzdem drangenommen wird und vor der ganzen Klasse. Also diese Situation, ich kann das schon verstehen, ne? Das heißt jetzt nicht, dass man deswegen von Schule fernbleiben soll, ne? Gar keine Frage. Die Schulpflicht besteht ja, aber wie kann man es vielleicht attraktiver machen, ja, dass dann halt solche Ängste nicht entstehen von diesen Bewertungen, von diesen Misserfolgen und blöden Situationen in der Klassengemeinschaft, so, ne?
Ich finde, das
Ja.
ist schwer möglich, ne? Also ich
Ja.
habe die Situation tatsächlich an dieser Schule auch gerade.
Ah,
Also ich möchte jetzt hier
interessant,
nicht zu
ja.
sehr in die Karten gucken lassen
Hier
hier.
bleibt eh immer alles anonym, ne?
Genau, uns hört ja auch gar keiner zu. Wir reden ja zu zweit untereinander. Wir haben gar keine Zuhörer. Nein, also nein, im Sinne von, wir reden hier wirklich so miteinander, wie als wenn hier niemand zuhört.
Ja, aber wir werden nie Namen nennen und nie ganz konkrete Beispiele. Auch ich
Nein.
aus meiner Arbeit werde nie explizite Beispiele nennen, sondern wenn ich Beispiele nenne, dann sind die auf jeden Fall immer abgewandelt. So, das nur mal kurz als kleinen
Side Fact.
Einschub.
Genau. Nee, aber auch gerade irgendwie, ich muss sagen, Englisch liegt mir nicht so sehr. Und ich weiß, dass meine Klasse toll ist und ich weiß auch, dass sie mich nicht judgen werden dafür. Aber dann werde ich manchmal einfach so drangenommen und dann denke ich mir so in meinem Kopf, Panik. Jetzt werde ich hier irgendein gebrochenes Englisch reden und jeder ist irgendwie auf einer richtig High-Quality-Stufe, was so Englisch angeht. Und dann kommt so Karim und der Lehrer denkt sich so, oh, ich möchte ja eigentlich eine gute Note geben, deswegen nehme ich die einfach mal dran. Also ist ja nett gemeint, aber dann kriege ich mal richtig Panik und ich denke so, Mann, warum denn
Ja,
jetzt ich?
I feel you. Ich finde das auch.
Oh,
Ich fand das
I
auch immer
feel
so
you, das
blöd.
zum Thema Englisch, ja.
Ich habe dann wirklich ganz oft, so in meiner rebellischen Phase in der Schulzeit, habe ich dann wirklich gesagt, also wenn ich es gewusst hätte, hätte ich mich gemeldet, ne? Und habe dann einfach
Ja.
nicht geantwortet,
Ja.
weil ich mir so
Ja.
denke, warum nimmst du mich dran, wenn
Ja.
ich mich nicht gemeldet habe?
Finde ich schlimm.
Ich weiß, was da so pädagogisch hinterstehen soll, das ist mir irgendwie alles klar, aber das sind so doofe, ekelhafte Situationen.
Da krümmt sich alles in mir.
Ja.
Wirklich. Wenn man drangenommen wird und dann ist man so auf diesem Präsentierteller und du weißt ganz genau, du wirst scheitern. Schwierig.
Ja.
Boah.
Ja.
Ja, also, liebe Lehrer, egal von irgendeiner Schule, bitte, bitte, bitte achtet auf eure Schüler und macht das nicht. Zumindest bei mir vielleicht nicht, keine Ahnung.
Ja gut, ich werde das jetzt nicht mehr erleben und mittlerweile werde ich auch nicht mehr rot, wenn ich vor anderen sprechen muss. Also das habe ich spätestens im Studium dann abgelegt, zum Glück. Kommen wir noch mal einmal kurz zurück. Wir haben jetzt die
Ja.
ganze Zeit über die schulpflichtigen SchülerInnen gesprochen, wo wir wirklich vom prozentual gesehen bei uns an der Schule eher wenige vertreten sind. Was ist mit denen, die eigentlich keine Schulpflicht mehr haben? Also gerade wenn wir über die Azubis sprechen, ich meine, da gibt es ja auch Fehltage.
Ist das dann Schulabsentismus, was da
Nee,
verfolgt wird? Nein.
nein.
Weil im Grunde genommen ist es ja das Gleiche in Grün. Nur weil du keine Schulpflicht mehr hast, sehe ich das aber trotzdem als, also es klingt jetzt vielleicht komisch, aber du hast ja irgendwie eine Pflicht, wenn du dich irgendwo anmeldest, eine Verbindlichkeit. Also klar, dass man sagt, okay, du kriegst keine Strafverfahren mehr irgendwie von dieser Ordnungswidrigkeit. Wie hieß dieses Formular nochmal?
Ordnungswidrigkeitsverfahren,
So,
ja.
Gesundheit. Aber dass man dann halt irgendwie trotzdem am Ball
Ja.
bleibt, ist in meiner Welt irgendwie eine
Ja,
Verbindlichkeit.
ja, ja.
Aber die sind davon nicht betroffen. Das
Gar
heißt,
nicht.
davon redet man dann auch nicht mehr von
Nein, nein,
Schulabsentismus.
genau.
Na,
Nee.
herzlichen
Also
Glückwunsch. Aber warum?
ich denke mal, man kann schon von Schulvermeidung sprechen, wenn es wirklich da Menschen, also Auszubildende gibt, die die Schule explizit vermeiden, aus den gleichen Gründen, die ich gerade genannt habe eigentlich. Auch die sind ja von psychischen Krankheiten vielleicht betroffen oder Mobbing oder
Oder haben keine
irgendwelchen,
Lust.
ja, oder haben keine Lust oder haben es vielleicht auch in den Schulen davor nie gelernt, regelmäßig zur Schule zu kommen. Denen fällt es vielleicht auch schwer von der Tagesstruktur. Die sind vielleicht immer nachts am Zocken oder keine Ahnung. Ja, also genau die gleichen Gründe, aber es wird halt in dem Sinne nicht verfolgt. Natürlich. Die Lehrkräfte schreiben sich das ja auf, ne? Und natürlich stehen dann auch die Fehlzeiten, wie bei allen anderen, am Ende auf dem Zeugnis. Entschuldigt, unentschuldigt, ja? Und ich glaube, das Wichtige ist dann, was macht der Arbeitgeber da draus? Ich glaube, das ist dann einfach, aber das diesen Prozess habe ich noch nie miterlebt, weil ich da halt einfach als Schulsozialarbeit auch nicht eingeschaltet werde. Ich weiß nicht, wie reagieren Chefs, Chefinnen da drauf, wenn die lesen, oh, also in der Berufsschule fehlt der total oft. Ja klar, du kannst ihn erstmal nicht rausschmeißen, der macht bis zum Ende die, im besten Fall die Ausbildung weiter, aber willst du den dann anstellen? Weiß ich nicht.
Nee. Ja, schwierig, ne?
Andererseits, wenn der immer zuverlässig zur Arbeit kommt, weil da halt, weil es da halt diese Situation nicht gibt und es halt nicht Schule ist, weil das habe ich auch oft in Gesprächen, dass die sagen, okay, ich muss ja Berufsschule machen, weil das nun mal zur Ausbildung dazugehört. Aber wenn es nach mir ginge, würde ich viel mehr einfach in der Praxis sein, als hier in der Theorie in der Schule zu sitzen, weil Schule war für mich schon immer ein Graus.
Verstehe ich total, aber wenn du dich ja quasi für diese Ausbildung bewirbst, ist dir ja bewusst, dass du in der Schule sitzen wirst und ist dir auch bewusst, dass du quasi Blockunterricht machst.
Aber hast du eine Wahl,
natürlich,
wenn du einen Beruf erlernen möchtest?
Naja, habe ich eine Wahl. Ich möchte am Ende des Tages eine Ausbildung in der Tasche haben, die auch anerkannt ist von der IHK whatever und die erfordert nun mal eben das. So, ich finde, das ist eine Respektsache der Arbeit gegenüber. Wenn du nicht zur Schule gehst und sagst, okay, ich schwänze halt jetzt Unterricht, ich meine, kannst ja machen, das ist gegenüber der Arbeit meiner Meinung nach ein ganz, 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 ganz respektloses Verhalten. Und ich meine, wenn du halt eben sagst, du möchtest nicht in die Schule, dann musst du überlegen, vielleicht kannst du denn irgendwo woanders arbeiten, so halt ohne Ausbildung. Also ich meine, diese Ausbildung ist ja ein Schlüssel.
Hm.
Kannst du das irgendwie nachvollziehen? Also ich.
Na klar, also ich weiß ja, wofür das da ist, ne? Also dass die Berufsschule dazugehört, ist mir schon klar. Aber trotzdem, wie gesagt, ich kann es einfach nur sagen, es gibt viele Auszubildende, die halt wirklich davon berichten, wenn ich in der Schule bin, ich kriege depressive Züge, ich kam am Ende des Tages gar nicht mehr klar, ich kriege da nur noch irgendwie in mein Bett und schaffe nichts mehr, weil mich das so überfordert und da rede ich nicht mal unbedingt von den Inhalten, sondern vielleicht von diesem ganzen in der Klassengemeinschaft sein, auch dort Vorträge halten, ja, da gibt es ja unterschiedliche Sachen, also gerade in der Ausbildung erwartet man ja fast sogar noch mehr dann in der,
ja,
Berufsschule, oder nicht?
Ich glaube, es ist einfach am Ende wichtig, dass man reflektiert auf sich selbst schaut, so, und sagt, okay, komme ich gerade mit dem Stoff hinterher oder eben nicht? Also ich meine, am Ende darf man sich, glaube ich, keinen Druck machen. Weißt du, ich meine, also ich glaube, der Druck ist oft doch so ein Thema, dass man dann schnell sagt, okay, ich bin raus aus diesem ganzen Konstrukt, dass man sagt, okay, ich schwänze halt eben mal jetzt Unterricht oder ich bin weg, dass man da vielleicht versucht, okay, ich gehe dem Ganzen ein bisschen lockerer entgegen, ich lasse das alles auf mich wirken und vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, mit einem Schulsozialarbeiter oder Schulsozialarbeiterin darüber zu reden und zu sagen, hey, mich schlaucht das gerade enormst und vielleicht findet man da ja Lösungen.
Das auf jeden Fall, aber da muss man ja auch erstmal so reflektiert sein. Die wirklich so eine Schulangst entwickelt haben, die geht ja nicht mit Eintritt in die Berufsschule auf einmal weg.
Absolut,
man hatte die Jahre
nicht
davor immer,
absolut,
Schulangst und in der Berufsschule nicht mehr.
Ja.
Das gibt's ja nicht. Das heißt,
nein,
die ist ja immer noch da. Und dann ist es also total löblich, dass du es so siehst, ne, und auch sagst, das ist unfair dem Arbeit gegenüber, den Arbeitgeber gegenüber. Aber das ist total schwierig aus einer Perspektive eines Menschen, der wirklich dann Ängste hat, vielleicht auch eine Sozialphobie. Manchen fällt es sogar schon schwer, morgens im vollen Zug mit 50.000 Menschen zu fahren, so gefühlt. Da fangen ja schon die ersten Sachen an, ne,
ja,
die einen
total
irgendwie blockieren, um das zu schaffen. Was jetzt nicht heißt, dass es dann okay ist, wenn man nicht zur Schule kommt. Und es gibt ja auch das Phänomen, dass viele oder es einige gibt, die oft nicht zur Berufsschule kommen und trotzdem mit richtig guten Noten das ganze Ding halt durchziehen, ja. Also das gab es ja früher auch im Abi schon und in allen anderen Schulformen. Die haben gefühlt nie irgendwie was gemacht und nicht aufgepasst oder keine Ahnung und können das trotzdem einfach, ne. Ich glaube, am Ende ist es dann wirklich, wie sieht der Arbeitgeber das, ne? Holt er sich den Auszubildenden, die Auszubildende mal zu sich ran und sagt, Mensch, hier Berufsschule, was ist da los? So oft kannst du nicht fehlen. Oder ist es dem Arbeitgeber total egal, weil er einfach nur hofft, dass die am Ende, die oder der am Ende die Ausbildung fertig hat und dann dort angestellt sein kann?
Ja, ein sehr komplexes Thema auf jeden Fall, wie ich merke.
Total, total.
Deswegen lass uns zum Ende hin nochmal zusammenfassen. Schulabsentismus ist ein Thema, das auch an der Berufsschule ein Thema ist,
ja,
aber auch eben nur ein Thema ist, bis du quasi nicht mehr schulpflichtig bist.
Mhm.
Danach ist dieses Thema, ich sag mal, hat es nicht mehr den Namen Schulabsentismus.
Mhm.
Wenn ich Hilfe benötige bzw. brauche, gibt es von der AWO Einrichtungen, wie das Glashüttenprojekt.
Mhm. Connex.
Connex gibt es noch und?
Das Präventionskonzept, das würde ich jetzt sagen, das betrifft ja eher die Schulen, die, ne? Aber die Fachstelle, genau. Schulvermeidung von der AWO in der Spiechernstraße in Hannover. Aber wir verlinken das auch nochmal, an die man sich wenden kann. Und natürlich im Hause der Multimedia-Berufsschule die Schulsozialarbeit.
Die sich übrigens Gina Kruse nennt. Also wenn ihr da irgendwas habt, kommt auf jeden Fall bitte zu ihr. Sie ist eine sehr liebe Person und auch mal sehr offen. Also das möchte ich mal kurz an der Seite sagen. Ne?
Vielen Dank.
Aber um dieses Thema noch ein bisschen abzuschließen, was ich gerne einfach nochmal einwerfen möchte, ist, also man sieht das ja auch in den Klassen manchmal, dass man sieht, okay, eine Person fehlt sehr oft. Und dann ist man ja auch schnell in diesem Modus, dass man sagt, oh, die fehlt schon wieder und bla bla. Und kommt auch in so einen, ich sag mal, unfairen Modus, dass man da irgendwann einfach auch nicht mehr fair ist gegenüber. Ich sag nur mal so, schaut mal so ein bisschen hinter die Kulissen und guckt mal, vielleicht hat diese Person ja auch eine Begründung, warum diese Person nicht zur Schule kommt. Vielleicht sind es irgendwelche psychischen Themen. Und anstatt zu lästern, schaut vielleicht mal, dass ihr vielleicht irgendwie vermittelt an die Sozialpädagogin oder Sozialpädagogen, dass ihr das vielleicht nicht so einfach abstempelt, sondern eher einfach mal vielleicht eine Hand hinhaltet, um diese Person vielleicht zu helfen.
Das, finde ich, ist ein richtig schöner Abschluss. Schön, dass du das nochmal gesagt hast. Kann ich nur unterstreichen. Ja, wenn euch da was auffällt und ihr selbst auch nicht betroffen seid, auch da könnt ihr euch einfach melden. Ich würde einfach mal behaupten, oder ich weiß auch, unsere Schule ist wirklich sehr, sehr offen und kommunikativ gut unterwegs. Man kann über alles sprechen, man kann Möglichkeiten finden, man kann wieder Eingliederungsoptionen besprechen. Ja, also das heißt nicht, dass ihr dann direkt wieder von Tag 1 6-7 Stunden am Stück
geben müsst.
Ja. Ne, zur Schule kommen müsst. Man kann auch dort Dinge besprechen. Also unsere Schule geht da wirklich sehr gut und offen mit um.
Das hört sich doch sehr schön an. Und damit würde ich sagen, beenden wir auch das Thema Schulabsentismus. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Informationen mitgenommen. Und wenn euch Fragen aufkommen, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an
podcast@mmbbs.de. Ohne Minus dazwischen.
Ohne Minus dazwischen. Und jederzeit könnt ihr uns auch sonst auf Teams erreichen oder sonstigen Plattformen. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid.
Ja, danke Karim, dass du hier warst. Danke für euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.